Ja, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des Self-Defense Box Podcast. Heute wieder mit dem fantastischen
Jan, hallo.
Oh, mit mir, dem Dom.
Dem fantastischen Dom.
Oh.
Dem Super-Dom. Oh. Nee, ey, ich muss da immer an Super Grobi denken, wenn ich sowas, anderes Thema, nicht so wichtig.
Könnte auch passen. Ja, vielen Dank, Jan. Jan hat dazugelernt, ich finde das großartig, ja.
Der Jan kann auch ganz schnell wieder entlernen.
Entleeren oder lernen?
Sowohl als auch. Ich bin da vielseitig bespielbar.
Das klingt so falsch. Okay.
Das kümmert sich an, wenn man in Köln wohnt.
Ja.
Der einzige Weg hier zu überleben ist Anpassung.
Genau, nicht, dass ich mich da noch irgendwie dran gewöhne. Ne? Ja, also nicht an dein Entleeren, sondern an dein,
sowohl als auch.
Dass du mich immer so feierst, ja. Okay, ja, dieser Podcast, den wir letztes Mal aufgenommen haben zum Thema Messer, Abwehr möglich und so weiter, da hatten wir, da ging es uns ja primär darum, euch so ein bisschen die Angst vom Leben zu nehmen, weil viele Leute auf einmal irgendwie jetzt Angst hatten, ja, dass jetzt irgendwie das so Alltag wird und dass halt viele haben irgendwie auch gar nicht so wirklich verstanden, dass das eigentlich ein tatsächliches Attentat war, quasi eine Art Mordanschlag auf diese eine Person und dass die anderen, die leider mit verletzt und dann auch getötet worden sind, letztendlich traurigerweise Kollateralschäden waren, ja. Und das war jetzt keine...
Zumindest nicht primäre Ziele.
Keine primäre Ziele, genau. Und ja, dann kam auch so ein bisschen Rückmeldung und ja, und Jan war halt so nett und hatte halt gesagt, hört mal Leute, so als Polizist, ne, dass man damit dann auch... mit solchen Extremen rechnen muss, ne? Ob das dann auch wirklich so ist, kann er gleich gerne was zu sagen. Das war ja so seine Kerne, so ein bisschen seine Aussage. Er wollte auch so ein bisschen die Polizei so den Rücken stärken und so, fand ich auch gut. Und dann kam halt auch so von manchen Personen so die Rückmeldung, naja, sind halt Polizisten, die haben einfach zu funktionieren und haben halt da quasi jegliche Form von Gewalt, entsprechend, sie müssen ja zu einer Lage sein, das zu begegnen und das abzufertigen, um die Bevölkerung zu schützen.
So. Im Sinne von, so, wenn ich das jetzt mal sinngemäß mit reingreifen kann, ich glaube, die Rückmeldung war irgendwas in der Richtung von, wenn ich mich für diesen Job bewerbe, dann muss ich auch in der Lage sein, das zu bieten. Oder wenn ich mich darauf einlasse, dann muss ich auch in der Lage sein, das liefern zu können. So würde ich es übersetzen, glaube ich.
Ja, genau. Und das ist natürlich schon, ja, dieser Anspruch ist halt schon ein bisschen sehr hoch.
Ich sehe das ehrlich gesagt aus einem ganz anderen Blickwinkel als super problematisch an, das so stehen zu lassen. Und zwar aus dem, also da ist halt ein Punkt erreicht, wo ich den Eindruck habe, dass Menschen sich teilweise an ihren Forderungen gegenüber Ordnungshütern selbst widersprechen. Und zwar, ich habe das Problem in einer, also man muss da jetzt wahrscheinlich immer unterscheiden zwischen Leuten, die eine ganz klar, wie soll ich sagen, eine Gewaltfunktion haben, wie beispielsweise im Militär, wo es eben darum geht, in einer breiten Ebene irgendwo etwas kaputt zu machen, blöd gesagt. Ne? Also es geht darum, irgendwie, du hast eine Truppe, deren Aufgabe es ist, nur Gewalt auszuüben. Das ist quasi das, was ein Militär tut. Und dann hast du etwas wie halt ordnungshütende Organe, bei denen es eigentlich mehr darum geht, okay, irgendwie soll der Status quo hier policed werden. Das Ganze soll irgendwie überwacht werden, das Ganze soll irgendwie durchgesetzt werden,
die sollen notfalls beschützen.
Mit Gewalt.
Genau,
nee, die sollen noch nicht mal beschützen. Das ist nämlich der Punkt, wo ich auch sage, das ist eine Sache, wo ich ganz stark sage, es geht nicht unbedingt jetzt auch hierbei darum zu sagen, ich möchte jetzt prinzipiell jedem Polizisten in den Rücken stärken, sondern es geht ganz klar darum zu erklären, warum ich glaube, dass es wichtig ist, dass das in den Momenten nicht genauso, denen nicht genauso gewaltbereit begegnet wird. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass wenn du an eine ordnungshütende Instanz die gleiche Anforderung stellst, wie an Menschen, die vielleicht einen Militärkonvoi irgendwo bewachen oder die halt irgendwo im Irak an Haustüren klopfen, dann ist das Problem in meinen Augen daran, dass du halt hier gerade zwei Kontexte miteinander vermischt, die nicht vermischt werden dürfen. Dass wir, was jetzt irgendwie nochmal die Frage davon ist, warum da Leute in Irak von Tür zu Tür gehen, das ist nochmal ein anderes Thema, das meine ich damit nicht. Aber ich meine halt, du hast ein Kriegsgebiet, in dem etwas durchgesetzt wird, oder du hast halt irgendwo einen Raum, in dem im zivilen Kontext irgendwie Gesetze auch notwendigerweise gewaltsam, aber eben hoffentlich nicht primär gewaltsam durchgesetzt werden. Und dabei ist es so, es gibt einen sehr interessanten YouTuber, ich habe leider seinen Namen gerade vergessen, das könnte ich nochmal raussuchen, aber der ist selber jemand, der damals auch bei der Polizei gewesen ist, in den Staaten, in Kalifornien, und der irgendwann nach einer, der hat das auch für ein paar Jahre gemacht, er hat auch gesagt, wie lange, ich habe es jetzt gerade aber nicht auf dem Schirm, hat er dann irgendwann halt für sich beschlossen, das ist ein Job, den er nicht weiter ausüben möchte und vertritt mittlerweile sogar den sehr radikalen Ansatz, dass er sagt, Polizei in den Staaten sei keine reformierbare Instanz, sondern es sollte quasi komplett abgeschafft und was Neues aufgebaut werden. Da kann man zu stehen, wie man möchte, aber das ist mittlerweile halt seine Position als jemand, der selbst in der Law Enforcement Funktion irgendwie tätig war. Und da hatte er einen sehr interessanten Beitrag irgendwie zu hochgeladen, wo er darüber sprach, wie seine Zeit als Polizist seine Wahrnehmung der Welt irreparabel beschädigt hat. Und was er dabei beschreibt, ist etwas, was sich bei Leuten, die in dem Bereich sowohl dann irgendwie Ordnungshüter als auch irgendwie im militärischen Bereich leider viel zu oft sehe, dass er hatte das als Hypervigilance, also irgendwie eine Überaufmerksamkeit oder Überalarmiertheit beschrieben. Und er sagt halt so, er hatte da beschrieben, dass es einen Vorfall gab, wo er irgendwie gerufen wurde. Die haben einen jemanden gesucht, der irgendwie an eine Gang angebunden war und der in dem Rahmen eben auch auf der Flucht schon irgendwie zwei Leute irgendwie erschossen hatte. Und man wusste jetzt eben, dass er sich an so einem Reihenhaus aufgehalten hat und dann wollten sie das quasi irgendwie hochnehmen. Und er hat dann quasi vor der Tür gestanden und hat in seinem Kopf, weil er eben unsicher damit war, wie aktionsbereit er war. In seinem Kopf meinte er so 30, 40 Mal durchgespielt, unterschiedliche Szenario, wie er ihn jedes Mal irgendwie erschießt. Und das ist nämlich so ein Ding, wo ich mir denke, oder er hat dann erklärt, das Problem dabei für ihn war, dass er aus einer ganz normalen Schicht an diesen Ort gerufen wird, auf einmal eine unglaubliche Gewaltbereitschaft quasi hochfahren muss, aber trotzdem in der Lage oder in dem Moment in der Lage sein muss zu regulieren, soll ich das jetzt abrufen oder soll ich das nicht tun? Und das ist eben das, was glaube ich in meinen Augen in diesem Kontext so gefährlich ist. Im Endeffekt hat dieser Mann dann irgendwie extrem viel Tränengas irgendwie abbekommen, als sie das Haus gestürmt haben und einer der 100 den irgendwie gegriffen. Und das hat er alles beobachtet und geht danach weiter und geht dann irgendwie auf einen College Campus und geht da einer Lärmbeschwerde nach. Und ich glaube, das ist so ein Thema, wo man einfach nicht ganz versteht, sobald man über das Thema Machtmonopol spricht, dann redet man über eine Gruppe von Menschen, deren Aufgabe es ist, in jeglicher Form quasi durchzusetzen und das manchmal eben auch gewaltsam, wieso der Kontext ist oder wieso der Konsens dafür ist, nach welchen Regeln man lebt. Das Problem an der Stelle ist, dass sowas wie eine Ordnungswidrigkeit, wie man ist zu laut oder wie auch immer, von denselben Leuten teilweise eben irgendwie durchgesetzt wird, als wenn du auf der anderen Seite siehst, okay, jetzt wird hier irgendwie eine Demonstration bewacht und auf einmal rennt da jemand mit einem Messer rum. Das sind dieselben Menschen. Wenn ich jetzt aber grundsätzlich an dem Worst Case ansetze, und das hat dieser Mann eben auch erzählt, der meinte halt, das Problem ist halt, dann siehst du während deiner Arbeit das Schlimmste einer Gesellschaft. Du siehst halt Leute, die ganz übel irgendwie auf Drogen abschmieren. Du siehst Menschen, die ihren Kindern Gewalt antun. Du siehst häusliche Gewalt. Du siehst alles Mögliche. Und dann ist das quasi so das, was dein für dich mehr oder weniger auch Norm wird. Und daran orientierst du dich in deinem eigenen privaten Leben. Und dieser Polizist oder Ex-Polizist hatte eben beschrieben, dass er selber halt eine Tochter bekommen hat. Und er meinte, seitdem kann er nicht mehr aufhören, darüber nachzudenken, was er in dem Kontext gesehen hat. Und hat so eine Art, also es ist ganz schwierig für ihn, sein Kind einfach mal irgendwie so ziehen zu lassen, weil er sagt halt, sein Referenzrahmen dafür, was so passieren kann, ist halt viel, viel extremer als bei einem durchschnittlichen Elternteil. Und wenn ich das halt habe und ich grundsätzlich diesen Polizisten irgendwie ans Herz lege, okay, ihr müsst eine gewisse Grundgewaltbereitheit mitbringen, die halt in gewissen Momenten erforderlich sein kann, aber wenn ich das quasi so als den Status quo durchsetze, super gewaltbereite Ordnungshüterei, dann habe ich in der Konsequenz auch Sachen, wo es auf einmal Schießerei bei Verkehrskontrollen gibt. Das ist so ein Ding, wo ich sage, ich kann nicht das eine haben, ohne das andere zu haben. Und deswegen denke ich mir halt sehr wohl, wenn ich in einem gewissen Moment davon ausgehe, mir wird gesagt, ich habe hier eine Person, die wird geschützt, weil beispielsweise Kronzeuge oder hat irgendwie Morddrohungen bekommen oder was auch immer jetzt der Kontext ist, in dem sowas irgendwie stattfindet, ne? Und mir ist ganz klar zugewiesen worden, ich muss diese Person bewachen. Dann stelle ich da erstens vielleicht Leute hin, die das auch wirklich hauptberuflich machen oder zweitens, ich rechne zumindest damit, was da passiert. Die Polizisten, die da gestanden haben, waren ja grundsätzlich zur Hütung der Ordnung im Rahmen dieser Demonstration zuständig. Da rechnest du nicht notwendig mit einem Attentat. Das war eben das, was ich da gesagt hatte. Mhm. Wenn du damit rechnest, dann hast du erstens eventuell eben nochmal anders geschultes Personal da stehen. Ich kann jetzt wenig über die Schulung dieser Polizisten sagen, weil ich das jetzt gerade einfach nicht auf dem Schirm habe. Aber zweitens der Punkt, du baust einen Parameter auf. Das heißt, es gibt einen gewissen Rahmen, in dem du Leute hast, die nichts anderes tun, als zu gucken, sieht hier irgendjemand so aus, als ob er nicht ins Bild passt? Könnte irgendjemand hier eine Waffe tragen? Wie ist so die Stimmung in der Umgebung hier? Und es gibt etwas, was da, das kommt alles mit dazu. Und ich habe vielleicht eine ganz andere Grunderwartung dessen, was mir an Gewalt begegnen kann und deswegen auch, was ich da sende. Nur ich muss verstehen, was die Konsequenz davon ist, so eine grundlegende Gewaltbereitheit in meinen Ordnungshütern zu fördern. Weil das einfach bedeutet, dass da viel schneller auch Gewaltexzess stattfindet. Und das ist eben eine Sache, wo man einfach sagen muss, dass das bei Polizisten immer ein Risiko ist. Ne? Da kommt's auch immer darauf an, wie vermischt sich irgendwie persönliche Ideologie mit dem, was ich da tue. Wie gehört das alles irgendwie zusammen? Und das ist ja immer genau das, was dann von Leuten, die quasi Feinde von der Art und Weise, wie irgendwie Recht hier durchgesetzt wird, auch grundsätzlich irgendwie kritisieren. Da geht es ja einmal tatsächlich um die Institution an sich, okay, aber eben auch darum, wie sind Leute ideologisch geprägt, die in solchen Rollen unterwegs sind, weil je nachdem, wie diese Menschen geprägt sind, kann das eben eine Gefahr für Leute darstellen, die am anderen Ende dieser Geschichte stehen. Das heißt, gerade da ist das Problem des Machtmonopols oder des Gewaltmonopols in Deutschland. Wenn auf der anderen Seite jemand steht, der da gerade willkürliche Gewalt abbekommt, dann ist das Problem, dass man das eigentlich nicht dulden kann. Und genau das ist ein Thema, wo ich wirklich finde, dass es ganz, ganz wichtig ist, da nicht den Überblick zu verlieren und zu verstehen, hey, das mag in diesem Einzelfall jetzt wirken, als ob das, wie soll ich das beschreiben, aber das ist in diesem Einzelfall jetzt eine Tragödie, aber wenn ich das auf eine gesamte Bevölkerung hochskaliere, ist das eigentlich, es hört sich ganz komisch an, wenn ich das so sage, aber es ist kein schlechtes Zeichen. Ich kenne das halt manchmal, wenn du mit Leuten redest, die aus anderen Bereichen der Welt kommen, wo dann halt mehr mit sowas im Alltag auch gerechnet werden kann. Oder einfach sagst, da ist so der Kontext des alltäglichen Miteinanders ein etwas anderer. Und da ist grundsätzlich auch in der Bevölkerung vielleicht eine andere Gewaltbereitschaft. Dann merkst du, dass die Reaktion der Polizisten in solchen Situationen oft viel extremer und damit auch vielleicht effizienter sind. Aber dabei merkst du halt auch, dann wird halt irgendwie zu fünft irgendwie in einer Verkehrskontrolle mit Sturmgewehr angehalten. Und da fragt man sich halt immer noch, was sagt das denn über den Zustand der gesamten Bevölkerung aus, wenn diese Art von extremen Machtmonopol vertreten werden muss. Und das ist eine Abwägung, wo ich halt sagen muss, das muss man sich immer fragen, wo ich jetzt abwäge, irgendwie eine grundlegende Freiheit oder Gleichberechtigung mit so einem vermeintlichen Gefühl der Sicherheit. Und das ist eine Abwägung, die ich sehr, sehr wichtig finde. Und du merkst halt, finde ich, in meinen Augen immer, wenn es um solche Beispiele geht, dass da sehr schnell, sehr intensiv Dinge glorifiziert werden, die ich als nicht erwünschenswert für eine gesamte Gesellschaft sehe. Dass dann ganz schnell kommt, so, wir brauchen mehr das. Und auf einmal im Rahmen dieses, wie ich vorhin schon gesagt habe, tragischen Einzelfalles, werden dann von da aus irgendwie so Dammbruchargumente aufgemacht. Wenn wir jetzt nicht das machen, dann passiert das mit unserer Bevölkerung. Auf einmal haben wir hier kriegsähnliche Zustände. Und dann bist du so, das ist ein ordentlicher Sprung von dem, was wir hier gerade gesehen haben. Und das ist halt auch so Geschichte, wo man sich halt fragt, hey, das hat man vorher auch gesehen, auch aus allen möglichen politischen Lagern, dass extremistisch geprägte Leute auch generell auch teilweise gewaltsam ihre Ideologien versucht haben, auf breitere Bevölkerung aufzuzwingen und dafür auch eben vor Gewalt nicht zurückgeschreckt sind. Und das ist halt eine Sache, wo man sich immer fragen muss, bin ich dafür bereit, also für einen Zustand, den man in der Bevölkerung, das ist ja keine super neue Geschichte, dass es passiert. Das ist eine Sache von, das gibt es in unterschiedlichen Perioden, wie auch immer, die dann vielleicht geprägt sind, immer mal wieder. Aber ich muss aufpassen, was ich jetzt aus einer Angst heraus gutheiße und dulde an Macht, die quasi einem ordnenden Organ zugewiesen werden. Und das, finde ich, ist in dem Kontext, kommt das in meinen Augen viel zu kurz, wenn darüber gesprochen wird.
Und man muss ja auch ganz klar sagen, die Polizisten standen ja auch von dem Stand relativ weit weg. Ne? Mhm. Die standen nicht direkt an dem Stand dran. Also gehe ich jetzt auch mal davon aus, ich habe es auch nirgendwo gelesen, dass es irgendwelche Morddrohungen oder Anschlagsdrohungen gegeben hätte. Ja. Dann hätte man womöglich sogar die Veranstaltung abgesagt oder aber man hätte dann auch Polizisten dann auch direkt an dem Stand positioniert. Die Polizisten standen halt da, wie bei jeder Demo, nach dem Motto, wir gucken jetzt mal, so wie ich es auch beschrieben habe, so wie man es als Bürger sieht. Ich gehe jetzt mal an den Stand heran, während ich mit diesen Personen rede, gucke ich natürlich ins Umfeld. Sagen wir mal, ich bin jetzt bei einem relativ linksextremen Stand, ja, und auf einmal sehe ich von Weitem schon eine Gruppe von 5 Glatzen, ja, mit typischer Neonazi-Optik aufzukommen, ja. Und ich denke also, oh, jetzt glaube ich, gleich gibt es Stress, da knallt es vielleicht. Und ich glaube, auf derartige Sachen gehe ich einfach von außen, sind auch diese Polizisten ausgegangen. Die standen ein Stück weiter weg. Die haben jetzt gedacht, wenn da jetzt irgendwie so, was weiß ich, auf eine Gruppe, ein Pulk von irgendwelchen politischen Islamisten auf einmal ankommen, um da rumzudiskutieren oder Stress zu machen oder sonst was, dann wären die auf Sendung gewesen, ja, aber dass da jetzt jemand...
Da wäre auch in 2 Minuten Verstärkung
da gewesen. Ja, und dann, genau. Aber dass da jemand so jetzt so einen gezielten Anschlag plant, wenn da keine möglichen Verdachtsmomente vorlagen etc., und dann bist du halt auch, dann glaube ich, dass, wie du schon sagst, die Polizisten im ersten Augenblick halt einfach ihren Job gemacht haben, ja.
Für Ordnung gesorgt haben.
Dass dann nachher manche Dinge möglicherweise unglücklich verlaufen sind und das, und teilweise auch vielleicht so dieser Hauch der Überforderung auf einmal im Raum steht und solche Sachen. Das kann man da wirklich drüber reden, aber ich finde das halt ganz gut, dass du einfach mal sagst, hey Leute, muss man denn wirklich, als auch wenn man bei der Hundertschaft ist und wenn jetzt keine konkreten Anschlagspläne vorliegen, muss man jetzt damit wirklich rechnen in unserem Land, dass man jetzt sagt, boah, jetzt gleich jeder, der auch nur ansatzweise irgendwie nicht aussieht wie Ronny aus Chemnitz, ja, den knüppeln wir jetzt direkt runter, weil der könnte ja ein potenzieller Attentäter sein, ja. Weil da läuft es ja letztendlich drauf hinaus, weil was man ja auch sagen muss, das ist ja auch das Gemeine letztendlich bei Attentätern, ist, die schleichen sich ja auch an. Die kommen ja da nicht angelaufen wie in schlechten Karl-May-Filmen, gewisse Personengruppen.
Über
den
Horizont geritten.
Genau, über den Horizont geritten mit ihrer Axt in der Hand. Sondern der hat sich herangeschlichen, da kam dieses Gespräch zustande, der hat das Messer gezogen und dann hat er ihn quasi hinterhältig, wie du es letztes Mal schon gesagt hast, angegriffen. So. Ja, und wenn man dann, und das ist ja das, was du auch meintest, wenn man dann nicht gerade, ich sag mal, Personenschützer ist und man steht dann direkt zur Seite, ja, wow, da war doch letztens...
Ach, und selbst da ist es so, ja, Leuten passieren
Dinge. Genau, ist doch letztens, ich weiß nicht, in welchem Land war das? Oder war das bei dem Weltwirtschaftsforum, wo von, oh Gott, ich komme gerade nicht drauf, da stand von irgendeinem Land der Präsident auf der Bühne, kam ein Typ hoch mit der Knarre, hält dem die Knarre an den Kopf, drückt ab.
Und die der hat aber nicht gezündet, ne?
Die hat nicht gezündet. Und dann standen da ganz viele Personenschützer, die dann erstmal auf die Bühne mussten und dann den Typen runtergebracht haben. Ja. Und dann, so, das heißt, obwohl da wirklich dann Spezialisten standen, hat es dieser Attentäter auf diesen Politiker es trotzdem auf die Bühne geschafft, hat es trotzdem geschafft, ihm die Knarre vorzuhalten, hat trotzdem geschafft, abzudrücken. Zum Glück hat es nicht funktioniert, ja. Und dann sind die, selbst die Spezialisten, erstmal in die Bewegung gekommen. Ja. Und so Personenschützer von Politikern, ja, seien es staatliche oder seien es private. Ey Leute, das sind absolute Oberspezialisten. So. Und wenn man dann sagt, ja, okay, da stehen jetzt Polizisten von der Hundertschaft und die gucken eigentlich nur erstmal, dass da jetzt keine Personengruppen aneinander geraten, dass es da irgendwelche, ne, so typische Sachen passieren können, wie bei einer Demo halt passieren kann, dass das eine Lager dem anderen Lager einfach in die Schnauze hauen möchte. Ja, das wäre so, dann, ne, also das ist eben das, was du meinst, dass man das jetzt eigentlich von denen in diesem Umfang einfach nicht verlangen kann. Und das ist auch das, was ich dann auch geschrieben habe. Ich habe gesagt, okay, wenn das jetzt so ist, dass man dem deutschen Polizisten jetzt zumutet, dass man jetzt bei jeder politischen Veranstaltung, ja, vor allem bei so extremen Ideologien, jetzt immer damit rechnen muss, dass es da irgendwelche Anschläge gibt, dann tut uns allen aber bitte den Gefallen und bildet die Polizisten ja entsprechend aus.
Rüstet sie aus, stellt
ihr
hin. Und
dann
ist die Frage, und das ist nämlich genau das Ding, da kommt dann nämlich hier die Konträrseite, wo man sich halt fragt.
Das, was du eben meintest.
Genau, ich weiß zum Beispiel, dass ich irgendwann relativ kurz nach dieser Charlie Hebdo-Geschichte, war ich irgendwann mal in Frankreich, in Paris auch. Und da läufst du rum und dann stehen halt am Eiffelturm irgendwie 3 gepanzerte Fahrzeuge mit Antipersonengeschützen obendrauf, mit irgendwie 5 Soldaten, Polizisten, irgendwas dazwischen, wusste ich in dem Moment nicht, was das ist, mit Sturmgewehren. Gewehren. Da bist du so, das ist dann etwas, was grundsätzlich da steht in dem Moment. Und dann ist halt die Frage, erstens, das muss man sich in dem Moment vorhalten, was das bedeutet, weil erstens ist das Thema, dass eine grundlegende Angst in der Bevölkerung auch dazu führt, dass Leute, die in dem Moment ein Machtmonopol haben, auch mehr, ich sag mal, Rechte zur Durchsetzung normalerweise zugesprochen werden. Und das andere Thema ist auch immer, wenn da quasi eine Grundstimmung in der Bevölkerung ist, dann, ich glaube, das ist halt ein schlechter Nährboden dafür, dass dann sauber policed wird. Ich glaube, das ist einfach kein guter Nährboden für sowas. Und ich merke das halt immer, dass du einmal irgendwie eine Radikalisierung in dem Gros der Bevölkerung merkst, dass du sagst so, dann gibt es halt, wenn sowas passiert, aus welcher Gruppierung stammt dieser Mensch? Sagt man jetzt das linksextreme Spektrum, ist das jetzt, kommt der jetzt aus dem und dem Land, hat der jetzt den und den Glauben, hat der einen Bart, hat er keinen Bart, wie auch immer, was auch immer diese Gruppe ist, die sind dann auf einmal die Bösen. Das ist so eine Sache, die ich
alle
oft wahrnehme.
Sind
genau,
die
ist
Bösen.
Alle, die so ja aussehen, sind die, oder die das gleiche glauben, sind die Bösen. Und im gleichen Kontext merkst du auch, dass dann immer so eine grundlegende Gewaltbereitheit dieser Gruppe gegenüber vorherrscht. Ja. Und das ist halt etwas, was ganz, ganz, ganz gefährlich ist in meinen Augen.
Dass dann nachher so Gruppendynamiken entstehen, dass genau auf einmal heißt, nicht nur verbrennt die Hexe, sondern verbrennt alle Hexen.
Ich denke halt, das ist ein ganz, ganz gefährlicher Schritt, den ich immer wieder merke, wenn man halt auch fragt, sag mal, warst du mal in Frankfurt am Hauptbahnhof?
Ja.
Davor ist doch so eine, da ist jetzt eine riesen Baustelle, aber da ist so eine kleine Zone und da ist so ein Schild und da steht da waffenfreie Zone.
Ja.
So, und dann gibt es da halt in regelmäßigen Abständen halt Kontrollen. Da stehen halt Polizisten, halten irgendwelche Leute an und sagen so, hör mal, zeig mal jetzt.
Ja, aber das verstehen die meisten Leute nicht, ne? Die Leute finden das immer so lustig, wenn dann irgendwie heute, Wiener Platz in Köln, ne?
Ja.
Hat heute auch Schilder bekommen, Waffenverbotszone.
Ach,
ja, dann gibt's dann wieder so ein paar Einzeller, die dann direkt wieder drunter schreiben, daran halten sich die Bösen doch eh nicht. Ja, der Punkt ist aber der, in Waffenverbotszonen ist die Möglichkeit, dass es zu polizeilichen Kontrollen kommt, sind die Auflagen wesentlich geringer, dass die halt schneller kontrollieren können, ja, und sagen können, bleibt mal gerade stehen, wir sind ja in der Waffenverbotszone, wir würden gerne mal kontrollieren.
Also, das dürfen ja auch routinhaft ohne spezifischen Verdacht, das
genau,
ist ja Unterschied.
Ohne
genau,
ohne spezifischen Verdachtsfall. So. Und das kann man einfach als Routine machen und so weiter. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung, weil das ist die eigentliche Bewandtnis einer Waffenverbotszone. Ja, das soll jetzt nicht heißen, dass es hilft, wenn man hinschreibt Waffenverbotszone, dass die Bösen keine Waffen mehr mitnehmen, weil dann würde man jetzt einfach überall auf der Welt, so mit einem Abstand von 25 Kilometern, Friedenszone errichten, ja, und dann gibt es überall auf der Welt Frieden und wir machen einfach Anti-Kriegszonen, ja,
da gibt's dann eine Kuschelzone dazu, genau.
Und dann hast du einfach die Möglichkeit, und dann gibt es auf einmal keinen Krieg mehr, weil da steht ja auf dem Schild, das ist die Anti-Kriegszone, ne,
ja.
So.
Und ist ja illegal hier.
Ja, ist illegal, okay, hier dürfen wir keinen Krieg machen, du fährst mit deinem Panzer 25 Kilometer weiter, steht schon wieder ein Schild, ne.
So, fuck, und dann, ich habe extra den Tiger vollgetankt, was soll die Scheiße?
Ja, lass ihn raus, den Tiger, ne, Kellogg's Frosties, so. Also, ja, aber das ist das Ding. So. Und deswegen, ach, wenn ich das immer höre, Waffenverbotszone, ja.
Ja.
So. Aber das wollte ich jetzt mal gerade so reinwerfen, dass die Leute auch mal verstehen, wobei wir haben natürlich ein sehr intelligentes, sehr eloquentes Zielpublikum, die wissen das eh.
Ich denke mir halt in dem Kontext, wenn man zum Beispiel in dem Raum eine Waffenverbotszone aushängt, ne? Da ist halt auch so, dass du grundsätzlich merkst, okay, das setzt einmal ein Zeichen, klar. Aber jetzt auf einmal haben halt die Polizisten in dem Rahmen, wie du gerade erklärt hast, auch Sonderrechte in dem Kontext. Das heißt, man darf dich verdachtsunabhängig in Anführungszeichen eher anhalten. Jetzt guck dir an, welche Menschengruppen werden am häufigsten in diesen Waffenverbotszonen angehalten. Da merkst du ein Muster. Das hast du, glaube ich, schon mal auch in einem Podcast erzählt, wo du meinst, so, hör mal, irgendwie, die Leute in Autos hinter mir haben alle die gleiche Haarfarbe, ich und bla bla, da merkst du halt so ein gewisses Ding. Das ist Teil dessen, was auch in meinen Augen institutionell so durchgesetzt wird, weil man in dem Kontext die Leute auch dahin erzieht und da merkst du, dass Ideologie dann wieder eine Rolle spielt. Von wegen, das ist im Rahmen der Legalisierung von Marihuana in den Staaten noch ein Riesenthema gewesen. Von wegen, okay, welche Gruppe kontrollierst du? Wie hoch ist die anteilige Wahrscheinlichkeit, dass du bei diesen Leuten etwas findest? Und dann, welche Faktoren führen dazu, dass es der Fall ist? Und zum Zweiten, wie stark sind die Statistiken diesbezüglich schon auch noch angehaucht, dadurch, dass du einfach merkst, dass du eine gewisse Zielgruppe überhaupt nur filzt? Das heißt, da ist auch der Punkt, wenn du jetzt mal drüber nachdenkst, irgendwie so in deinem Freundeskreis, so die, sag mal, engsten 20 Frauen, die du so kennst in deinem Leben, wie viele von denen führen irgendwie K.O.-Spray mit sich oder irgendwas, damit sie im Zeitalter jemanden auf die Mappe hauen können? Das ist so eine Sache, wo ich jetzt sagen würde, in meinem Umfeld durchaus eine Sache, die ich vertreten sehe. Sind das die Leute, die in Waffenverbotszonen gefilzt werden? Eine, ich sag mal, sympathische, ich nehme jetzt einfach ein Beispiel aus meinem Leben, eine sympathische Anfang 20-jährige Lehramtsstudentin wird nicht gefilzt in so Zonen. Das ist einfach nicht, was da passiert. Und da merkst du halt, hast du natürlich auch eine Bias in der ganzen Geschichte. Dann ist nochmal die Frage, okay, aber auch grundsätzlich strukturell, wie wahrscheinlich ist es das, oder wie hoch ist die Trefferquote in gewissen Subkulturen? Da gibt es wahnsinnig viele Faktoren, die mit reinspielen. Aber jetzt überlegst du, der Ordnungshüter am Ende, der da steht und die Leute kontrolliert, für den ist so, mir wurde gesagt, ich soll gezielt vielleicht diese Gruppen kontrollieren und ich habe gemerkt, dass ich eine sehr hohe Trefferquote bei den Leuten habe. Das heißt, mein Feedback-Loop ist, ja, das sind aber auch hier, das sind ganz, ganz kriminelle Schweine hier.
Das haben wir, ja, genau. Das, aber ich meine, ganz ehrlich, das ist ja jetzt auch komplett losgelöst, wo die Leute herkommen. Wenn jetzt zum Beispiel ein Fußballtag ist, ne, ein Spieltag vom FC und es kommen entsprechende Vereine in die Stadt, ja, wo man ganz genau weiß, okay, das sind so entsprechende, da knallt's eher. Und wir hatten ja mal diese krasse Auseinandersetzung da am Rudolfplatz, wo Kölner mit den Dortmundern gegen Gladbacher und Schalker sich quasi da eine Schlacht geliefert haben.
Die vier in eine Stadt, das ist aber auch wirklich eine schlechte
Idee.
Genau.
Ja, aber das war wirklich so, die Schalker mit den Gladbachern zusammen gegen die Kölner und die, und das war am Rudolfplatz mit Baseballschlägern, Totschlägern, die haben da eine Straßenschlacht abgehalten. Ja. So, jetzt ist die Sache die, wenn man jetzt sagt, okay, Leute, heute spielt Köln-Gladbach, ja, wenn dann so die Szenepolizisten unterwegs sind oder auch normale Streifenpolizisten, ja, und die sehen jetzt auf einmal da am Rudolfplatz so ein paar Gladbach-Fans rumlaufen, jetzt sehen die da irgendwelche alten, dickbäuchigen Männer, wo sie einfach nur denken, ey, komm, die sind, wenn die anfangen zu kämpfen, kriegen die einen Herzinfarkt, können wir laufen lassen. Aber jetzt siehst du da auf einmal so fünf ostholländische Assi-Kevins, ja, und du denkst einfach nur so, oh, das könnten so szenetypische Typen sein, ja, so was man so ins mögliche Ultra-Hool-Lager packen könnte, dass man dann als Polizist sagt, so Jungs, wir sind im Waffenverbotszone, jetzt zieht man gerade blank, wir würden mal gerne sehen, ne, ob ihr euch auch brav dran gehalten habt. Ja, dann passt das ja auch.
Genau, aber das ist halt genau das, worauf ich im Endeffekt mit der ganzen Geschichte hinaus wollte, dass wenn du diese Gruppen erstmal stigmatisiert hast,
du,
dann befeuert sich dieser Prozess auch, ne?
Ich weiß, ja, und dann ist natürlich das Gemeine und darauf wollte ich, und das ist ja, das ist das Gemeine, ne? Weil das Gehirn liebt ja auch Wiederholungen und es liebt positive
und
Wiederholungen.
Und Kategorisierungen.
Genau, und Bestätigung.
Ja.
So, und das ist natürlich eine ganz gefährliche Geschichte und das habe ich ja auch damals, wir haben ja in Euskirch eine Zeit lang, haben wir ja unser Kraft-Mager-Training auch parallel angeboten, beziehungsweise habe ich da auch gestartet. Und dann ist ja in Heimatsheim der Standort der Bundespolizei, das Ausbildungszentrum. Und die haben ja auch noch, im Gegensatz zur LAPO, haben die ja noch einen mittleren Dienst. Und da hatte ich unfassbar viele junge, in erster Linie Männer, Frauen, Polizistinnen, Jungeanwärter, PolizeianwärterInnen hatte ich keine dabei.
Bei der Bundespolizei weniger, glaube ich.
Das weiß ich gar nicht, woran das liegt. Aber auf jeden Fall, bei mir waren in erster Linie irgendwelche jungen Männer. Ne? So. Und dann,
was heißt bei dir? Also
im Kraft-Mager-Training. Im Kraft-Mager-Training. Sind dann quasi von Heimatsheim, das ist von Euskirchen so, weiß nicht, 20 Kilometer und abends im Dunkeln bist du schnell da, ne? Und dann sind die halt
auch ganz interessant, wenn man drüber nachdenkst, dass Leute im polizeilichen Bereich, also Leute, die eigentlich für Sicherung und Kontrolle zuständig sind, auf einmal Kraft-Mager trainieren.
Ja, aber stopp, muss ich auch dazu sagen, damals war das auch noch, also A, muss ich sagen, Bundespolizei, was das körperliche Ausbildung anbetrifft, das andere natürlich auch, aber selbst vor 10 Jahren haben die unglaublich viel Wert aufs Einsatztraining gelegt, gerade im mittleren Dienst, ja. Die haben unfassbar viel trainiert und damals am Standort Heimatsheim haben sie halt noch so eine Mischung gemacht, da musste, glaube ich, jeder den grünen Gürtel.
Im Judo, ne?
Im Jiu-Jitsu machen, aber im Goshin-Jitsu, nicht im BJJ, sondern im Goshin-Jitsu und so eine Mischung Kickboxen war noch mit drin. Also, dass die auch ballern, dass die quasi schlagen,
Druck
treten
bekommen.
Lernen, Druck bekommen und dann natürlich diese klassischen Goshin-Jitsu-Einsatztechniken. So. Und und das hat denen dann damals halt nicht so gereicht, ja. Und dann sind dann viele auch zu mir ins Kraft-Mager-Training gekommen. Mittlerweile ist das ja bei der Bundespolizei jetzt schon seit 4-5 Jahren anders. Die haben ja die Gracie-Jungs rüberkommen lassen.
Ich kenne viele quasi Judo- und Grappling-Leute in dem Kontext.
Ja, und die haben wirklich dann dieses Gracie-Combatives, Gracie-BJJ-Combatives für Law and Enforcement, ja, haben die Einsatztrainer sich angeguckt, haben das quasi gelernt und haben gesagt, alles klar, vielen Dank, ihr könnt jetzt wieder gehen, wir wollen nicht eure Flagge hier überstülpen, damit, ja, ihr nachher Werbung machen könnt, so nach dem Motto, wir haben die Bundespolizei ausgebildet, ne, so wie manche WT-Dödel Ende der 90er.
Mhm. Da haben sie daraus gelernt, guck mal, ist doch schön.
Haben sie daraus gelernt, dann haben die das Wichtige daraus gezogen und ich durfte tatsächlich mal in dieses Handbuch reingucken von den Einsatztrainingstechniken und es war quasi komplett das, was wir machen. Okay. Also da sind so viele Parallelen in Form von Two-on-One-Lösungen, von Arm-Drags, von ringerischen Combatives-Lösungen, BJJ-Elementen, straßenbezogenes MMA. Alles super, also die Bundespolizei, muss man echt sagen, absolut top, ja, ja, wo die sich hin entwickelt haben. So, jetzt, warum ich die ganze Geschichte erzählen? Natürlich, ich bin der geilste Typ, bei mir trainieren auch Bundespolizisten, also bin ich eigentlich...
Das soll das Fazit sein.
Ja, genau. Das soll der Fazit sein.
War schön, genau, diese
trainiert bei uns, weil bei mir trainieren auch Bundespolizisten und jetzt hilft dir das als Lieschen Müller und Max Mustermann voll weiter und deswegen musst du jetzt auch bei mir trainieren. Nee, absoluter Bullshit. Worum es aber geht, ist, wenn dann die jungen Polizisten zu mir kamen und meinten so, ja, die hatten dann immer so Blockunterricht, wo die dann so immer so, ich weiß nicht, dreimal drei Monate oder ich weiß gar nicht, zweimal sechs Monate in Heimatsheim waren. Ne? Und dann kamen die aus teilweise aus ganz Deutschland. Und dann haben die mich immer, wenn die dann nachher gesagt haben, ey Dom, du bist doch schon so lange im öffentlichen Dienst, kannst du mir einen Ratschlag geben für meinen Dienst bei der Polizei oder grundsätzlich im öffentlichen Dienst? Ne? Und dann habe ich gesagt, okay, ich gebe dir zwei Sachen. Punkt Nummer eins, du bist der Diener des Staates, ja. Und wenn du ein Staatsdiener bist, denke immer daran und sei immer so ehrfürchtig, du dienst dem Volk. Ja, so, und dann meine ich so, und dann, egal welche Entscheidung du triffst, sehe es immer so, dass du eigentlich ein Sicherheitsdienstleister bist, der dafür da ist, dass es dem Volke gut geht. So. Und das andere meine ich nämlich so, und das knüpft nämlich daran an, ist, du musst dir bitte in deinem Beruf Folgendes vorstellen, du als Polizist bist im Grunde wie eine Putzfrau, ein Putzmann, ein Putzdivers, ja. Da liegen jetzt Fäkalien und du wirst gerufen, um den Dreck wegzumachen. Jetzt rein metaphorisch gesehen. Das heißt, wenn du jetzt den ganzen Tag...
Du wirst gerufen, wenn ein Problem da ist.
Genau, genau, ja, aber ich mache es jetzt extra im übertriebenen Sinne. Wenn du jetzt den ganzen Tag am Bahnhof arbeitest als Reinigungskraft und du putzt den ganzen Tag Fäkalien und Urin, weil das dein Job ist und dafür wirst du bezahlt, ja? Und du kommst abends nach Hause. Dann erzähl bitte deiner Familie und deinen Freunden und Bekannten nicht, dass das ganze Leben scheiße ist.
Ja.
So, und ist und genau so, ja, ist das.
Das ist ein wirklich guter Punkt.
Das ist, du wirst nicht gerufen, wenn der Junggesellenverein da irgendwo sitzt, hat einen Kasten Reisdorf am Start und sagt, ey Jungs, schickt mal zwei Mann von der Wache vorbei, wir saufen mit euch jetzt mal schön lecker Kölsch. Genau. Ja, wir chillen jetzt mal mit euch, sondern ihr werdet nur gerufen, wenn irgendwo Probleme sind. So, und das müsst ihr euch immer vergegenwärtigen und dann guckt ihr bitte, dass ihr im Privatleben einen schönen Ausgleich habt und vor allem schottet euch bitte nicht von normalen Menschen ab und hängt nachher nur noch mit Polizisten ab, weil ihr im Schichtdienst seid und habt keine andere Chance, auch mit dem Staatsvolk, mit dem Regulären in Verbindung zu kommen, weil... guckt, wenn ihr nämlich auch mit anderen Menschen, die keine Uniform tragen, dann schöne Momente in eurem Leben habt, ja, dann ist das auch sehr wichtig für eure persönliche Psychohygiene, ja, ja, damit ihr einfach seht, ach, dafür mache ich das und die ganze Welt besteht nicht nur aus Scheiße. So, und das ist der Punkt. So, und ich habe das ja auch im Jobcenter gesehen, da war es ja ähnlich, ja, dann, man muss ja vorstellen, das ist jetzt, wie gesagt, nichts gegen meine lieben Kunden, die früher Hartz IV bezogen haben, da waren wirklich viele liebe, nette Menschen drunter, aber wenn man sich wirklich jeden Tag dann wirklich so mit teilweise auch Abgründen der Menschheit auseinandersetzen muss, mit verwahrlosten Kindern, wie gesagt, das trifft nicht auf alle zu, aber man sucht sich ja dann immer die Spitzen aus, ja.
Die bleiben so, auch hängen, ne?
Die bleiben auch hängen, weil es dient ja auch uns, um uns selber davor zu schützen. Ja,
da kommen wir zum Punkt Kategorisierung.
Genau, genau, Kategorisierung, dass wir uns schützen, dass wir sagen, ey, pass mal auf, boah, wenn ich jetzt immer auf die heiße Herdplatte greife, lasse ich die Finger besser von heißen Herdplatten. Und genauso ist das auch mit, wenn ich immer mit gewissen Personengruppen Stress bekomme, aber mit diesen verdammten Personengruppen arbeite ich den ganzen Tag, deshalb ist die Wahrscheinlichkeit, Genau, dann siehst du irgendwann, siehst du die Kunden als Feind an.
Ja.
Und dann hatten wir, ich muss jetzt echt aufpassen, was ich sage, nicht, dass ich nachher noch Ärger kriege, aber dann hat man wirklich nachher so das Problem, dass man möglicherweise, ja, im Konjunktiv gesprochen, auch den Kunden aus Sicht des Leistungssachbearbeiters oder des Arbeitsvermittlers als Feind sieht. Man versucht sich dann selber auch auf den, innerhalb dieses riesigen Arbeitsaufwandes zu schützen.
Und sich also, dann auch klar abzugrenzen.
Genau,
ne?
Aber das klare Abgrunzen,
das Abgrunzen geht auch.
Das Abgrenzen verlässt dann oft die professionelle Ebene. Dann wird das oft schnell so eine persönliche Ebene. Personen, die eigentlich Staatsdiener sind, fahren dann selbst im, als SachbearbeiterInnen im Jobcenter so eine harte Tour, um den Kunden, damit die überhaupt nicht das Gefühl haben, ach so, die sind ja für uns da, sondern ah, die sind vielleicht eher gegen uns, ah, das ist ja total unangenehm, da hinzugehen, ach komm, ich stelle besser mal keinen Antrag mehr oder ich gucke einfach. Ich will doch nicht mal behaupten, dass diese Menschen das wirklich böse meinen, ja, in erster Linie, sondern irgendwie versuchen sich auf einmal auf der einen Seite zu schützen vor diesem Arbeitsaufwand und vor diesem emotionalen Stress, den man da hat, ja. Aber auf der anderen Seite führt das dann aber auch immer oder regelmäßig zu Eskalationen, ja. Dass man einfach sagt, boah, wenn du da auf 180 bist und den Kunden immer jeden Kunden als Sozialbetrüger ansiehst, ja. Hm. Genauso ist es falsch, wie jede Person, die dunklere Haut hat als ich, ja, immer automatisch als Dealer anzusehen, ja. Hm. Das ist genauso falsch.
Vor allem, wenn du sagst, so, du siehst die Person direkt als Sozialbetrüger an, dann ist die Kehrseite davon, dass die andere Person sich direkt in ihrer Ehre verletzt fühlen kann. Auf einmal schaukelt sich da was hoch, was grundsätzlich nicht hätte sein
müssen.
Genau,
du startest ja auch in das Gespräch, je nachdem, viel aggressiver rein. Ja. Weil wenn du schon so aggro da reingehst, nach dem Motto, du bist dunkelhäutig, du bist Dealer, du bist, du bist ein Terrorist oder du bist Hartz-IV-Empfänger, du bist automatisch Sozialbetrüger, ja?
Ja.
Dann führt das, dann hat man dieses, boah, dann geht das direkt so ab, dass man direkt da hart seinen Film fährt. Ja. Man kann keine Brücken mehr bauen, man kann mit diesen Personen nicht reden, man kann, ne, man behält je nachdem keinen coolen Kopf und dann passieren wirklich Dinge, die sehr, sehr unglücklich sind. Und das sind aber dann diese Tipps, die ich dann diesen jungen PolizistInnen, in erster Linie Polizisten, auch dann immer an die Hand gegeben habe. Und dann meinten die immer so, ja Dom, das ist jetzt echt sehr sinnvoll, vielen lieben Dank dafür. Ja, so, aber es ist halt so. Ich glaube auch, und das mache ich jetzt in keinster Weise böse, ne? So Polizeieinheiten, die im Grunde nur dafür da sind, um Türen einzutreten. Ich bin sehr froh, ihr Lieben da draußen, wenn ihr das jetzt hört, dass ihr diesen Job macht. Ich bin sehr dankbar für jeden, der es macht, dass ich es nicht machen muss. Vielen lieben Dank. Aber für diese Menschen ist das dann noch mal krasser, weil
die sehen
werden,
nur die Tiefpunkte
die
der
sehen
Tiefpunkte.
Die absoluten Abgründe. Ja. Die werden ja nur geschickt, wenn ihre KollegInnen im Blau an einen Punkt kommen, wo die auch noch gefährdet würden, wo die Situationen so extrem sind, dass man sagt, wow, da an dem Punkt kommen wir jetzt nicht weiter. Wir müssen jetzt die Jungs mit den Hauben rufen. Ja, so. Und dann kommen die an, sind quasi auch schon ready, ja, so, und die gucken ja quasi nur in Abgründe rein, dass sich dann vielleicht schon mal jemand ergibt, ja, weil er
Angst
hat.
Das ist ja auch eine direkte Gewaltausübung. Du kommst da rein mit dem Ding von so, jetzt wird Gewalt abgerufen, wir gehen rein, Gewalt, Gewalt, Gewalt raus.
Genau, weil die werden ja jetzt nicht gerufen, weil eine Gartenparty über Schmitze ist. Ne?
Ja, sondern da ist wie eine Katze auf dem Baum,
genau. Genau, deswegen, wie gesagt, das ist jetzt kein Vorwurf, aber auch diese Herren, ich weiß gar nicht, ob überhaupt Frauen dabei sind, aber diese Personen, die müssen auch gucken, dass sie dann wirklich ganz viel Psychohygiene betreiben, ja, und ganz viel auch positive Dinge im Leben noch machen, weil, also ich meine, ihr Job ist ja auch positiv aus der Sicht, dass sie was Gutes für den Staat tun, aber du wirst halt nur gerufen und das ist ja dann nicht nur so, dass jetzt mal einer im Bahnhofsklo daneben gepinkelt hat, um wieder mein Beispiel von der Putzfrau oder Putzmann zu nehmen, sondern bei denen ist es ja so, die gucken ja nur in Güllefässer. Ja. Ja, so, ja, und dann, boah, und dass man da wirklich klar bleibt, dass man da wirklich die Mensch Perspektive bleibt, nicht verliert. Dass man die Perspektive nicht verliert, ja. Sich auch selber mal von außen sieht, seine Tätigkeit von außen. Boah, das ist so ein krasser Job.
Ne? Und das ist ja auch so lächerlich, wie früh das schon passiert, weil ich merke das halt, ich habe letztens ein relativ langes Gespräch mit meinem Vater geführt, wo es dann einfach mit meinem Vater, okay.
Ja.
Wo es dann einfach wirklich auch so um das Thema ging, hey, glaubst du denn, dass das, was du da machst und dass die Art und Weise, wie du das machst, irgendwie dazu führt, dass du auch grundsätzlich mit einer Grundaggression an Konflikte rangehst, die das überhaupt erst Eskalieren dieser Situation vielleicht beschleunigt, vielleicht befürwortet, wie auch immer. Und da habe ich mit ihm echt lange auch drüber gesprochen, weil ich den Eindruck hatte, er versteht auch nicht ganz, aus welcher Perspektive ich da gekommen bin. Aber da ist halt so der Punkt gewesen, wo ich merke, okay, er versteht, glaube ich, nicht so ganz, wie mein Blick auf sowas ist, weil am Ende des Tages der Gedanke schon, und das ist genau das, worauf ich damit so ein bisschen abziele, was ich vorhin gesagt habe, du musst in so einem Moment, wo es wirklich heikel wird, mit einer gewissen Grundaggression an die Situation herangehen, aber du bist in der Lage, so viel mehr mit Ruhe zu betrachten, wenn du weißt, falls du merkst, die Stimmung kippt, bist du bereit abzurufen. Mhm. Alles davor kannst du viel mehr mit Ruhe, du kannst deutlich länger noch verhandeln.
Absolut.
Und damit sehe ich das halt als eine vielleicht sogar sichernde Prägung oder Maßnahme oder wie auch immer man das jetzt beschreiben möchte. Und ich finde, das hast du gerade auch viel noch geiler erklärt, als ich das vorhin versucht habe zu erklären, habe ich mich ganz rumgestammelt. Aber was du vorhin gesagt hast, und das fand ich sehr, sehr wichtig, war, dass diese Leute, die quasi dann immer nur in die Güllefässer reinschauen, in der Lage sein müssen, Brücken zu schlagen oder zu bauen zu den Menschen, mit denen sie da eigentlich den ganzen Tag interagieren. Und der Rahmen, in dem mir das am stärksten aufgefallen ist, ist im Kampfsport. Dass du halt merkst, gerade irgendwie so Stand-up-Geschichten, ne, so wie so, sag mal, Kickboxen oder sowas, ne, als ein Beispiel. Sorry an alle Kickboxer, ich wollte euch da jetzt nicht rausgreifen, aber ich mach das jetzt einfach mal mit euch. Ihr müsst jetzt mal fürs Team hinterher halten. Da hast du halt oft dann so Jungs, gerade wenn die halt jung auch mit Kampfsport anfangen, sag mal so mit 16, 17, 18, stehen die da und ballern sich einfach nur und ballern. Mit Kopfschutz, ohne Kopfschutz, scheißegal. Links oder rechts, Hauptsache Vollgas, und merkst halt so, da wird einfach nur auf den Kopf eingetrümmert und man trümmert sich gegenseitig und dann merkt man, oh, jetzt wird hier ein bisschen geballert und gekloppt. Und ihr merkt, ich habe sehr oft das Wort Ballern benutzt. Das ist halt eine Sache, die da sehr stark im Vordergrund steht. Ne? Mit Technik, ohne Technik, egal, Hauptsache Vollgas. Und in dem Rahmen kommt halt irgendwie oft auch auf, dass da so ein bisschen Ego mitgespielt wird. Ne? Also es geht darum irgendwie so, ich muss dann auch wieder stärker sein, ich muss auch wie auch immer. Und was mir auffällt ist, je älter die Leute werden, mit denen man sich unterhält, die irgendwie immer noch gut in ihrem Sport sind, damit meine ich halt so die ganzen Leute, die vielleicht auch schlagende Kampfsportarten machen und die mit 35 immer noch einen geraden Satz rausbekommen. Ne? Das ist, da merkst du so, da wird es ja dann teilweise, je nachdem, wo man unterwegs ist, schon ein bisschen enger, weil einfach der Punkt so oft Hirnerschütterung, das kann halt ein Thema werden in dem Alter. Aber wenn man halt merkt, die Leute, mit denen man echt gut arbeiten kann, die wirklich technisch sauber sind, die es vor allem auch länger machen können. Und ich meine, da kommt ja dann auch wirklich ein gutes Level dann auch her.
Die haben sich viel besser unter Kontrolle.
Die haben sich nicht nur besser in Kontrolle, die haben teilweise auch, als sie jung waren, geballert und irgendwann gemerkt so, Kampfsport, der scheinbar ja erstmal nur Gewalt ist, ist irgendwo kooperativ. Mhm. Ich muss meinem Sparringpartner vertrauen, dass er mich nicht verletzen möchte. Ich muss wissen, dass wir auch miteinander arbeiten können, dass ich halt auch morgen wieder auf der Matte stehen kann. Und du merkst, auf einmal wird etwas, was ego-behaftet sein kann, in jungen Jahren oder am Anfang, wird auf einmal ein kooperativer Effort, besser zu werden. Und da passiert irgendetwas. Mhm. Und da merkst du halt, dass die Menschen auf einmal eben eine Brücke dazu schlagen oder auf einmal anfangen zu verstehen, was ist eigentlich meine Aufgabe hier, was will ich hier eigentlich tun und wie mache ich das besser? Und da merke ich halt immer wieder, dass gerade in diesem Sektor Menschen teilweise, wie du es gerade sehr gut beschrieben hast, sich sehr stark isolieren. Und da merkst du halt, kommt genau das Gegenteil herum. Ich meine, sowas wie Schichtendienst und sowas, das macht das Ganze spitz, das Ganze natürlich nochmal extrem zu. Aber da kommen halt so Subkulturen bei auf, wo man dann auf einmal merkt, da wird dann bei etwas weggeguckt, weil man sich ja den Rücken stärken möchte. Oder da gibt es da auf einmal Situationen, wo dann eben auch, und da meine ich halt dieses institutionalisierte Thema, wo auf einmal Sachen in der gesamten Gemeinschaft, in der ich etwas tue, als so und so gesehen werden. Und da kommt halt ganz oft auch so Sachen bei rum, wie, hör mal, diese eine Bevölkerungsgruppe, und da ist es relativ egal, welche das jetzt ist, aber diese eine Bevölkerungsgruppe, die fällt uns ganz oft da und damit auf. Ich merke das zum Beispiel immer wieder, wenn ich irgendwie über den Ebertplatz fahre. Da gibt es aus irgendeinem Grund, ich verstehe auch nicht, wie das funktioniert, aber da gibt es zum Beispiel eine Gruppierung von Dealern, die fast alle irgendwie aus Afrika stammen. Du merkst auch, die sprechen alle irgendwie ähnliche Dialekte. Ich kann von außen nicht bewerten, ob es dieselben sind, aber du merkst einfach, es ist eine Gruppierung, die sind eigentlich alle irgendwo aus Afrika und genau da wird sehr viel, ich weiß gar nicht genau, was die da ticken, aber auf jeden Fall sehr viel Gras. So, und da merkst du halt, aus irgendeinem Grund hat sich diese Gruppierung genau da festgesetzt, um dann da zu ticken. Es war anscheinend früher deutlich schlimmer, aber irgendwie ist das immer noch ein Thema. Und du merkst halt, wenn das mein Eindruck davon ist, wie irgendwie ein Dealer-Milieu aussieht und das ist mein einziger Kontaktpunkt mit dem Thema, dann mag mein Klischee davon genau das sein, was ich in diesem Kontext wahrnehme. Und auf einmal fange ich an, irgendwie zu denken, dass dieser Ausschnitt, den ich davon sehe, warum auch immer sich das da so etabliert hat, ich übertrage das auf die gesamte Gruppierung, die ich da wahrnehme. Und wenn das auch mein einziger Kontakt mit Leuten aus diesen Kulturkreisen ist, dann ist mein Problem gleichzeitig, dass ich von da aus auf alle Menschen aus diesem Kulturkreis abstrahiere. Ja. Und auf einmal denke ich halt, alle Leute mit dem Hautton ticken Gras.
Richtig.
Und das ist, ja. Genau, und das ist halt gerade, wenn das mein Job ist und ich den ganzen Tag nichts anderes mache und dann immer wieder an den Eberplatz gerufen werde und immer wieder dieselben Leute da sehe, genau. Dann fängt das an, dass ich das irgendwie unterschwellig mit... Und das ist das Problem damit, dass du Leute hast, die gezielt diese Sache tun, die hauptberuflich genau das machen und dann fährt sich sowas halt irgendwie da fest. Das ist ein negativer Feedback-Loop, wie ich vorhin schon mal gesagt habe. Und gerade da ist halt auch der Punkt, wenn man diese Entwicklung, sagen wir mal, über die letzten 50 Jahre beobachtet, dann wird das Ganze auch immer extremer. Weil, und das fuckt mich halt auch ein bisschen ab, dass ich habe letztens irgendwie diesen Typen gesehen, dieser Ringlife, so ein YouTuber, ne, der dann irgendwie da sich ja hinstellt, ich weiß gar nicht, warum der auf einmal so feuert in die Richtung, aber ist halt hinstellt dann irgendwie auf einmal, ich glaube, der hat mir, glaube ich, nachgeguckt, ne, kommt irgendwie aus Russland oder so.
Ja, auf jeden Fall auch ein Migrations-Background und genau. Der schießt halt einfach hart
massiv
gegen Leute, die sich nicht integrieren wollen.
Ja, aber er schießt halt hauptsächlich in meinen Augen gegen Türken und Araber. Das ist so mein Fokus. So deute ich den Wortlaut, den er da irgendwie, ne? Weil er dann auch irgendwie gewisse Worte sagt, wo ich sage, okay, die stammen aus den jeweiligen Sprachen. Da merkst du halt so, er spricht in meinen Augen über die Klischees dieser Gruppierungen und sagt dann so, ja, und dann hier, und ihr kommt hier hin und müsst euch hier jetzt irgendwie integrieren, wie auch immer. Und dann sagt er auch so Sachen wie, ja, das deutsche Volk war damals mal ein stolzes Volk und jetzt ist es das irgendwie nicht mehr so ganz, ne? So von wegen so, das haben sie dann im Zweiten Weltkrieg irgendwie abgesprochen bekommen und wie auch immer. Ist aber trotzdem Sache, wo man, Das ist ein anderer Podcast.
Ja, aber das hat auch nichts mit uns zu tun.
Genau. Jetzt hier. Und das zweite Ding, und das finde ich halt viel, viel relevanter, ist, dass er aus irgendeinem Grund erstens das Gefühl hat, dass ihm, der hier steht, irgendwas weggenommen werden kann. Und da hat ein Kumpel, mit dem ich mal gesprochen habe, mir ein sehr, sehr geiles Beispiel für genannt. Er meinte, das kannst du dir vorstellen wie ein Zugabteil. Du kommst in ein relativ volles Zugabteil und bist so ganz happy, dass du noch irgendwie einen Sitzplatz gefunden hast. Das heißt, es gibt da zwei Gruppierungen, die schon sitzen und die reinkommen, an jedem einzelnen Stopp. Du bist gerade noch in der Gruppierung der Menschen, die gerade reinkommen und denkst dir so, ah, boah, geil, noch ein Sitz frei. Und die Person, die da aber gesessen hat, ist von mir so, ich hatte eigentlich den Platz links frei, so war eigentlich ganz angenehm.
Das ist ein schönes Beispiel.
Und jetzt wechselst du die Gruppierung, weil jetzt bist du Teil der sitzenden Menschen und jetzt kommen neue Leute rein. Du bist so, oh, der könnte mir hier irgendwie, ich habe ja eigentlich genug Beinfreiheit, wie auch immer, jetzt kommt der hier, stellt seinen scheiß Koffer dahin, da habe ich keinen Bock drauf. Du hast kein Anrecht darauf, diese Anforderungen zu stellen.
Das ist ein schönes Beispiel.
Der war Hammer. Das
gefällt mir gut.
Wieder von unserem Lieblingsgolftrainer.
Ach, der
hat mir übrigens gesagt, der schickt mir übrigens eine Liste rüber. Der meinst du, jedes Mal, wenn du mich erwähnst, mache ich mir so eine Strichliste.
Ja, man merkt, der ist viel in der frischen Luft. Der hat viel Zeit zum Nachdenken.
Das ist halt Golfer so.
Ja, hat viel Luft im Kopf. Also
aber nicht
im Kopf.
Der atmet frische Luft.
Der atmet viel Sauerstoff.
Genau.
Der führt seinem Gehirn viel frische Luft zu. Das wollte ich sagen.
Der macht gesunde Sachen
mit seinem Gehirn. Entschuldige, Leon, du hast nicht viel Luft im Kopf, das meinte ich nicht, sondern du versorgst deinen Kopf ausreichend mit frischer Luft.
Das ist was anderes.
Ja, ja.
So, aber das
ist immer halt luftgekühlt.
Das ist halt ein sehr, 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 sehr wichtiger, ne? Da muss man halt verstehen.
Ja.
Dieser Mann feuert da in dem Moment, glaube ich, so stark, weil er das Gefühl hat, ihm kann da irgendwas weggenommen werden. So, das ist ein Teil dieser ganzen Rechnung. Und das andere ist halt irgendwie auch so ein bisschen dieses, dass er irgendwie anfängt, da so zu feuern. Das kommt irgendwie aus einem Ort der Angst, habe ich das Gefühl.
Kann sein.
So, und da denke ich mir halt, ich weiß nicht, ob das ein guter Nährboden ist, um irgendwie Entscheidungen zu treffen.
Also ich will ihm jetzt nicht so unterstellen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, er ist so einer der wenigen, also ich finde ihn in sportlicher Sicht sehr kompetent und ich habe ihn auch schon vor über 5 Jahren folge ich ihm schon. Da hat er noch gar nicht Ringlife geheißen, da hat er irgendwelche Kampfsporttechniken gezeigt, da hatte das Ding einen ganz anderen Namen. Und er war einer der wenigen YouTuber, der teilweise wirklich gute Tipps gegeben hat zum Thema Selbstverteidigung. Da habe ich sogar noch ein Video, da habe ich mal ein Reaction-Video gemacht vor 100 Jahren. Ich habe das nie veröffentlicht. Das habe ich, glaube ich, noch irgendwo rumliegen, wo ich auch gesagt habe, ey, der Typ ist einfach super. Ich mag den total. Und ich will ihm jetzt nichts unterstellen, aber vielleicht ist auch gerade so ein bisschen seine Angstmacherei einfach so, weil auch viele Kampfsportler dabei sind und er bedient jetzt gerade wahrscheinlich auch so vielleicht gewisse Ansichten, die viele Leute haben, gerade so auch so in dem Kampfsport-Sicht. Ja, aus Marketing-Sicht vielleicht. Ich weiß nicht. Also ich sag mal so, wenn er natürlich sagt, als Person mit Migrationshintergrund und ich glaube, ich weiß nicht, war der sogar auch Flüchtling? Ich weiß es gar nicht. Wenn der natürlich hier hinkommt, sagt, pass mal auf, Freunde, wenn ihr euch hier hinkommt, habt ihr euch zu benehmen, etc., finde ich das ja grundsätzlich gar nicht mal so verkehrt, weil man muss ja auch vorstellen, er hat eine sehr große junge Zielgruppe. Darunter gehören garantiert auch nicht alle, um Gottes Willen, aber auch so ein paar Klischee-Problembären, ja. Und wenn die natürlich von ihrem Idol hören, Alter, pass mal auf, du bist hier hingekommen, ja, damit du sicher leben kannst, du hast hier alle Chancen in diesem Land, ja, also benimm dich, ja, und fang hier nicht an, irgendwelche komischen Sachen zu machen, finde ich jetzt die Kernaussage an sich nicht schlimm, nur ich weiß, was du meinst, es artet manchmal aus, es driftet manchmal so ein bisschen ab und es hat manchmal so ein bisschen Beigeschmack, ja.
Der Grund, warum ich das überhaupt aber, so einführe, ist, ja, weil das ist eine Sache von, grundsätzlich musst du von jeder Menschengruppe, und da geht es noch nicht mal um Menschengruppe im Sinne von, irgendwie, das sind Leute, die aus dem Ort kommen oder diese kulturelle Prägung haben, sondern es ist egal, in welcher Gruppierung von Menschen du dich aufhältst. Es ist wichtig, dass du von Menschen so eine Art grundsätzliche Wertschätzung für menschliches Leben oder gewisse Grundsätze oder grundsätzliche ein Verständnis für, sagen wir mal, ein kooperatives Grundelement irgendwie mitbringst. Das, was ich halt wichtig finde, ist, wir hatten damals in Sozialpsychologie eine sehr, sehr geil strukturierte Vorlesung. Das ist eine Sache, an die ich häufig denke. Das hat sich entlang einer Dokumentation der BBC, die nannte sich Five Steps to Tyranny, also hatte er das so gestaltet. Er hat sehr viel davon auseinandergenommen, meinte, das ist Quatsch. Das, ja, der Typ, der das geleitet, also der diese Doku irgendwie, der da so hauptsächlich gesprochen hat, war dieser Philip Zimbardo, den Typen, den man aus dem Stanford Prison Experiment kennt. Was weder ein Experiment war, noch dass es wissenschaftlich irgendeine Relevanz hatte, haben sie damals dann auch schön irgendwie genommen, um die Folterfälle in Abu Ghraib zu rechtfertigen. Ist also sehr, sehr gefährlich im Rahmen der, ich sage mal, pseudowissenschaftlichen Verbildung. Aber trotzdem waren halt diese grundlegenden Schritte, die in dieser Dokumentation aufgezeigt wurden, sehr, sehr relevant. Und im Endeffekt war diese Dokumentation eine Art schrittweiser Guide, wie du einen Genozid in einer Bevölkerung vorbereitest. Und denkst dir erstmal so, puh, das ist harter Tobak für eine Psychologievorlesung. Aber der interessante Punkt dabei war halt, wenn du verstehst, wie diese Schritte funktionieren, dass du sagst, hey, du versuchst erstmal Gruppen überhaupt aufzuzeichnen. Das kannst du entweder machen, indem du beliebig irgendwo in ein Land fährst und eine Linie ziehst und sagst, ihr seid jetzt das, ihr seid jetzt das. Oder indem du halt bestehende minimale Differenzen aufzeigst, wie zum Beispiel halt, da gab es auch interessante Experimente zu dem Rahmen, von wegen so, die Gruppe mit den braunen Augen und die Gruppe mit den blauen Augen. Und ihr seid jetzt die besseren Menschen und nach 2 Wochen erzähle ich euch, ach übrigens, ich habe mich vertan, die mit den braunen Augen sind die besseren Menschen. Und du, das ist ein Experiment, was im Rahmen von einer Schülergruppe durchgeführt wurde und merkst so, beide kennen beide Perspektiven jetzt und trotzdem haben sie Teil an dieser Gruppierung. So, das sind unterschiedliche Gruppen, die haben irgendwie jetzt einen Konflikt und deswegen darfst du jetzt quasi da das und das tun. Und in diesem Five Steps to Tyranny war halt die wichtigen Grundschritte waren, überhaupt erstmal diese Grenze zu ziehen. Und die kann willkürlich sein. Es kann sein Apple-Nutzer, Android-Nutzer. Das kann sein linksrheinisch, rechtsrheinisch, in Köln zum Beispiel. Das ist scheißegal, was es ist, aber du kannst irgendwas einfach aufzeigen. Leute, die in der Dusche gerne Waschlappen benutzen und welche, die es nicht tun. Das ist zum Beispiel ein Konflikt, wo ich gar nicht wusste, dass das so ein Thema ist über Leuten. Habe ich letztens erst rausgefunden, dass es ein Thema ist. Aber du kannst willkürlich solche Sachen zeigen. Und dann fängst du halt auf zu sagen.
Wenn ich Waschlappen benutze, bin ich dann ein besserer Mensch?
Das ist die Frage.
Okay.
Es kommt darauf an, was mein Interesse ist. Aber im Endeffekt ist halt der entscheidende Punkt dabei, du zeigst diese beiden Gruppen erstmal auf. Du sagst, ihr seid grundsätzlich verschieden. Das liegt in eurer Natur. Das ist keine Sache, das ist in eurer Natur. Das ist einfach eine Sache, die ihr habt. Im nächsten Schritt sagst du, diese andere Gruppe, ne, die da vorne, die wollen dir was wegnehmen. Die sind schlecht für die Interessen deiner Gruppe. Und in dem Moment kommt dann so ein Grundelement von Anfeindung. Da gibt es auch ganz interessante Gruppen mit, oder Experimente mit Gruppen von Boy Scouts, was ist das auf Deutsch, hier Pfadfindern, wo sie quasi willkürlich 2 Gruppen aneinander geworfen haben und angefangen haben, die gegeneinander aufzustacheln. Die haben einfach zwei Fahnen gehabt und waren so und wie auch immer. Und da merkst du auch so, was dann irgendwelche 12-jährigen Jungs bereit sind zu machen, um da dann irgendwie, da gibt's auch immer noch die Frage, wie legit war das Ganze, aber du merkst so, die Grundtendenz ist da. Und dann im nächsten Schritt fängst du halt an, irgendwie Gewalt gegen diese Gruppen irgendwie zu verharmlosen. Und da finde ich, war so eine Sache, wo mir das in jüngerer Vergangenheit aufgefallen ist und wirklich, da ist wirklich scheißegal, wie ihr dazu politisch steht in dem Kontext. Aber es gab irgendwann mal von einem Politiker die öffentliche Aussage, dass ungeimpfte Leute nicht in Intensivstationen aufgenommen werden sollten. Und da war halt der Punkt, wie gesagt, scheißegal, wie du dazu stehst, aber zu sagen, ich verneine einer Gruppierung von Menschen medizinische Versorgung, das ist genau ein Beispiel für diese Art und Weise zu argumentieren. Und am nächsten Punkt fängst du an, dass tatsächliche Gewalt gegen diese Gruppen auf einmal irgendwie auch abgesprochen wird. Das war ja auch gar nicht so wild. Das ist ja gar kein Riesenthema. Das ist ja okay, weil die sind ja so und so und die sind ja gegen deine Interessen. Das ist ja eine Sache, das ist eine Gruppe, die bedroht
ist. Das ist die Gewalt gerechtfertigt, weil die sind ja schlechtere Menschen. Deswegen kann man denen gegenüber...
Genau, und im letzten Schritt machst du es einfach institutionalisiert und fängst an zu sagen, so übrigens ihr, und da sind wir bei der Polizei beispielsweise, wo du halt sagst, ihr filzt jetzt prinzipiell eher Leute, die so aussehen. Und da merkst du halt so, guck mal, in dieser Tabelle, wie weit fortgeschreiten dieser, und damit will ich nicht sagen, dass irgendwie in Deutschland Genozid so und so, deren so und so aussehenden Bevölkerung bevorsteht. Ich meine nur, diese Grundtendenzen, die sind in der Bevölkerung sehr leicht irgendwie zu etablieren. Und deswegen bin ich da ein Riesenadvokat dafür zu sagen, ihr müsst wirklich vorsichtig mit solchen Aussagen sein. Und das nicht, weil ich jetzt irgendwie sage, boah, ich bin hier so woke und wie auch immer, sondern zu verstehen, allein das Tolerieren von gewissen Aussagen in diesem Kontext, die haben halt einfach irgendwie echt reale Konsequenzen in dieser Geschichte. Sobald ich einmal anfange zu sagen, ach ja, diese Gruppe von Leuten, die sind ja auch eigentlich Menschen zweiter Klasse. Ja, habe ich ganz, ganz, ganz Probleme. Oder allein, wenn ich schon anfange, so Dinge zu sagen wie, das liegt in der Natur dieser Leute. Diese Gruppierung, die lernen das einfach von Haus aus. Das ist so und so und so. Man kann sich immer noch ganz, ganz konkret mit Mitgliedern einer Gruppe auseinandersetzen und sagen, das, was du da denkst, finde ich nicht richtig. Dieser Konfliktraum muss da sein. Das ist völlig in Ordnung. Aber sobald ich über eine Gruppe von Menschen urteile, sowas tue und daraus irgendwie reale Konsequenzen ziehe, ist das ganze institutionalisierte Gewalt super gefährlich. Super, super gefährlich. Und da ist halt das Thema, wo ich dann merke, weil ich glaube, dass viele Leute auch ein Problem damit haben, wenn sie beispielsweise dann auch künstlerische Outlets für sowas hören, Repräsentationen sowas. Beispielsweise, wenn du die ersten Rap-Gruppen in den Staaten hörst und dann sind so Sachen, ne, NWA, fuck the police. Du bist so, warum würde man sowas singen? Das ist doch, und dann guckst du an, wie der Alltag dieser Menschen aussehen. Und dann verstehst du halt, okay, nicht nur gibt es die eigenen persönlichen Rivalen, die dir eine Gefahr darstellen, sondern außerdem auch noch irgendwie so eine dritte Gang da, die irgendwie regelmäßig reinkommt, aufgrund ihrer ideologischen Prägung, einfach mal so ein Haufen junger Amerikaner irgendwie einsackt und sagt, ihr seid jetzt hier irgendwie erstmal Gewahrsam und das auch gewaltsam. Und da merkst du halt, für die Menschen, die da leben, ist die Polizei genauso eine Gang wie die gegenüberliegende Gang. Weil das sind alles irgendwie Feinde für das, was du da eigentlich gerade in deinem Alltag versuchst zu machen. Mhm. Und das ist halt dieser Punkt, wo ich sage, an diesem Punkt sollte es nicht kommen, was so Scheidung in der Bevölkerung angeht. Dass du sagst, auf einmal haben wir gegensätzliche Gruppen, die sich bekriegen. Mhm. Und dann ist die Polizei eben auch in dem Moment nur noch eine dieser Gruppen. Deswegen, gerade wenn gesagt wird, hey, diese Menschen sollten in der Lage sein, also in dem Beispiel jetzt die Polizisten, mit sowas direkt umzugehen, bitte denkt daran, was das alles mitbedeutet, was da alles dranhängt an dieser Aussage, was das alles für polizeiliche Arbeit im Alltag bedeutet, was das für Gruppen bedeutet, die vielleicht genau in diesen Klischee-Veranlagungen schon mit drin hängen. Und damit will ich wirklich, wirklich nicht sagen, oh, denk doch mal drüber nach. Den Typen, der da irgendwie den Polizisten mit diesem Kampfmesser abgestochen hat, den hatte seine Mama bestimmt gar nicht so richtig lieb. Und das ist ja alles so, oh, mit dem muss man sympathisieren.
Nein, du willst jetzt nichts hier rechtfertigen.
Das ist überhaupt nicht das, was ich damit sage. Nein. Und ich will auch nicht sagen, dass es ein guter Mensch ist oder sowas. Das ist überhaupt nicht. Und auch da ist immer wichtig zu sagen, hey, jede Person muss in der Lage sein, über die Umstände, in denen die Person irgendwie agiert, zu reflektieren und sich vielleicht auch aus den Milieuzwängen reflektiert zu erheben. Aber da denke ich mir auch immer wieder, auch in anderen Bereichen der Bevölkerung, wie wenig Leute das eigentlich tun. Alleine so was wie Vorurteile sind auch so ein Ding. Ich auch sage an dem Punkt, da muss man auch in der Lage sein, sich aus den Milieuzwängen zu erheben. Und das eben nicht, weil es gerade schick ist zu sagen, ach, wir sind doch alle gleich, sondern wirklich aus Überzeugung zu sagen, ich verstehe, was das Problem hier ist oder ich probiere mich damit auseinanderzusetzen. Ich höre mir an, was die andere Seite zu sagen hat und ich probiere eine Brücke zu schlagen. Und wenn das nicht funktioniert, kann ich immer noch daraus ziehen, was ich möchte. Ja. Aber wenn ich grundsätzlich sage, ich verstehe die nicht, die sind anders, deswegen sind die ein Problem für mich, es ist super wichtig zu verstehen, wie gefährlich das ist, was ihr in dem Moment tut. Und damit seid ihr auch kein Stück besser als Menschen, die sich aus ihren Milieuzwängen nicht losmachen, indem sie eben nicht reflektiert daran gehen. Es ist genau das Gleiche, was da eigentlich passiert. Nur die Ausprägung und die, ich sage, wie sich das manifestiert, sieht für den Endverbraucher in Anführungszeichen anders aus. Und deswegen, wenn es um sowas geht, bitte bedenkt, Menschen, die so denken, die von so einer Gefahr grundsätzlich ausgehen, die anfangen zu filzen, Leute, die in so einem, die vielleicht auch in Kriegsgebieten unterwegs sind oder die da Sicherheit ausbilden, das sind so Sachen, die merke ich bei Sharia auch immer, wenn er so erzählt, wie diese Ausbildungen ablaufen und dann kommt es immer darauf an, okay, worauf bereite ich mich ja eigentlich vor, was ist das Risiko, was da stattfindet oder was da besteht, wie soll das aussehen, wie die Leute da irgendwie vorgehen, wenn sie Menschengruppen filzen und sowas, und dann passieren immer noch so Sachen, wie du gerade beschrieben hast bei irgendwelchen offiziellen Auftritten dieser Menschen. Wenn man versteht, was das bedeutet, dass Menschen so stark abschirmen und sagen, ich komme jetzt bedingungslos meiner Funktion nach und meine primäre Funktion ist, dass dieser Person hier nichts passiert, dann bin ich in dem Moment kein Ordnungshüter mehr, sondern ich bin ein Schutzschild und dieses Schutzschild hat eine gewisse Gewaltbereitschaft. Und zu verstehen, welche Mentalität es braucht, das zu haben, ist super, 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 super gefährlich.
Schmale Gratwanderung.
Ja. Und ich denke, das auch immer gerade im Rahmen des Militärs, wenn man halt sagt, okay, was ist denn jetzt meine primäre Funktion? Schaden anzurichten. Da muss man auch verstehen, was mit diesen Jungs in der Ausbildung passiert. Denen wird erstmal auch ein ordentlicher Teil ihrer Menschlichkeit einfach abgesprochen, damit sie überhaupt in der Lage sind, so zu funktionieren. Und das ist halt eine Sache, wo man immer sagen muss, ist das in dem Rahmen nötig? Ist das
für Polizisten nötig?
Genau, für Menschen, die halt hier im Alltag irgendwie dafür sorgen sollen, dass auf einer Demo vielleicht jetzt nicht gerade zwei Gruppen, die extrem oppositionell unterwegs sind, aufeinandertreffen und dann irgendwie da Krawall ausrichten. Mhm. Ist das notwendig, dass die bereit dafür sind, jemandem, der dazu nahe kommt, irgendwie einen aufgesetzten Schuss zu verpassen? Und ich sage, in meinen Augen ist das eine ganz gefährliche Richtung, das zu bejahen. Weil ich halt einfach sage, dass damit Konsequenzen auftreten, von denen ich glaube, dass die meisten Menschen, die gerade ganz stark laut werden dafür, nicht verstehen, was das eigentlich bedeutet. Absolut. Und ich finde, da hast du mit deinem Gespräch mit diesen Bundespolizisten auch super geil eingefangen, wie kann man eigentlich anfangen, da mit aufzuräumen. Mhm. Ja, und das ist halt die Frage. Also ich weiß wahrscheinlich, in den Stadien wird halt immer ganz diese Stimme super laut, von wegen so Polizei komplett abreißen und bla bla bla. Und da merkst du halt so, okay, aber in welchem Rahmen passiert das und was ist da?
Also,
das ist immer eine Sache, wo du sagst,
also,
so, ganz schon im
Ernst,
sehr extrem.
Also, jetzt, wir fangen jetzt hier nicht an wie mit Staatenbashing, ja, aber ganz ehrlich, ich finde, die USA sind jetzt für mich auch kein Beispiel, was gute Polizeiausbildung anbetrifft, weil das ja komplett unterschiedlich ist. Das ist teilweise von Stadt zu Stadt,
von
Bundesland zu
Department schon
anders. Das ist ein Unterschied. Und das ist einfach, das kannst du nicht mit uns vergleichen. Ja. Also unsere PolizistInnen, ja, die werden halt wirklich sehr gut ausgebildet. Leider haben sie halt aufgrund ihrer Dienstzeit und weil sie auch unterbesetzt sind, nicht genug Zeit, auch regelmäßig zu trainieren nach ihrer Ausbildung. Das ist das eigentliche Problem. So. Ja. Und das kannst du nicht mit den USA vergleichen. Ich habe heute noch, meine Frau und ich gucken aktuell auf Paramount, gucken wir Yellowstone. Ne? Mhm. Super geile Serie.
Ich habe sehr gut drüber gehört,
ja,
hab ich nicht gesehen.
Macht richtig Spaß. Und dann ist da der Sheriff und dann meinte meine Frau heute so zu mir: Ja, was hat er denn eigentlich damit zu tun? Wie Sheriff gewählt? Und ich so, ja, wenn du jetzt in Amerika irgendwelche Großstädte hast, ja, wie L.A., New York etc., dann hast du also Polizeidepartments etc. Aber wenn du irgendwo in den ländlichen Regionen bist und hast dann irgend so ein, was weiß ich, Countyside, ja, so, und dann wird es dann der Sheriff.
Da wohnen irgendwie 500 Leute und das war es dann auch.
Und selbst bei Städten wie da in Montana, wo das Ganze spielt, da Boothland und Livingston und so, wo, was weiß ich, eine halbe Million Menschen oder so 500.000 Menschen, da wird der Sheriff gewählt. Da ist der Sheriff ein politisches Amt.
Ja, weil der auch eine Vertrauensperson sein muss im Kontext,
ja,
weil der die Polizei policed.
Genau. Richtig, aber der Punkt ist halt der, meint meine Frau so zu mir, ja, Moment mal, wenn der aber ein politisches Amt hat, ja, wie will der denn im Rahmen der Gewaltenteilung als Exekutive, die ja losgelöst ist eigentlich von der Politik, ja, eigentlich dann ernsthafte Polizeiarbeit machen? Dann ist der ja auch immer bestrebt, wie so ein Politiker halt, ja, wie ein Bürgermeister, ein Gouverneur, was weiß ich, Minister oder so, irgendwie so zu gucken, dass er Entscheidungen trifft, die dann auch für seine Wählerschaft relevant sind, ja.
Genau, das ist
weil
der Punkt.
Er möchte ja als Sheriff wiedergewählt werden. Ist so, ja, und sie so, das war mir nie so bewusst. Ich habe das nie, also sie, meine Frau ist wirklich eine der intelligentesten Menschen, die ich kenne, aber sie meinte, mir ist das so, das habe ich in so, wenn ich das in so Filmen mal so einem nebenläufigen Satz gehört habe, der Sheriff wird gewählt, habe ich das nie mich dann so näher mit beschäftigt, ja. Aber ich so als alte Verwaltungsschlampe mit alleine 400 Stunden Staatsrecht, ja, in zwei Ausbildungen, / Studien, ganz ehrlich, dann denkst du ja auch so, das ist, ey, das hat nichts mit Rechtsstaatlichkeit zu tun. So, und jetzt stell mal vor, jetzt hast du dann irgend so einen Dulli, ja, der da irgendwie als Sheriff gewählt wird, ja. So, und wie will der denn wirklich, neutrales, objektives Recht, nicht Recht sprechen, aber in seiner Exekutivarbeit nachkommen. Deswegen, Leute, also man darf das echt, also was da in Amerika vorkommt und dann was halt hier in Deutschland los ist, das kann man echt im Grunde, was die Ausbildungsstandards anbetrifft, echt sehr, sehr schlecht miteinander vergleichen. Das sind wirklich Lichtjahre. Also das ist wirklich so ein Ding, ey, sorry, aber da wundere ich mich auch, dass Länder mit derartigen Strukturen überhaupt zu den G7-Ländern gehören.
Ja. Ganz im Ernst.
Also das finde ich echt, für meinen Augen aus staatsrechtlicher Sicht echt absolut ein Riesenfauxpas.
Vielleicht das einzige Land auf der Welt, was gleichzeitig Schwellenland und Erstweltland ist. Und du merkst so, interessante Kombination.
Ja.
Also ein Gedanken, das ist nämlich das, worauf ich damit eigentlich hinaus wollte, den würde ich ganz gerne noch äußern, ist halt, wenn du halt dir anguckst, wie ich es vorhin noch beschrieben habe, wenn du halt sagst, wie du gesagt hast, die Menschen, die quasi immer in die Güllefässer gucken, damit hast du halt das Problem, dass wenn du Menschen hast, das ist leider auch ein total ausgelutschtes Sprichwort, aber wenn du halt einen Hammer hast, dann kann jedes Problem auch aussehen wie ein Nagel. Und das ist halt eine Sache, die du da oft irgendwie mitbekommst im Raum. Und da kann man halt sagen, okay, ist die Art und Weise, wie die Exekutive strukturiert, ist vielleicht auch ein inhärentes Problem der Art und Weise, wie die Exekutive strukturieren. Oder geht es darum, dass die Exekutive andere Auflagen bekommen muss, damit das so und so laufen kann? Das ist halt eine Sache, die kann man sich fragen. Aber ich finde in dem Kontext halt immer, dass du guckst dir halt an, wie das in den Staaten irgendwie diskutiert wird, und da kommen so Trends, werden ja dann ganz oft einfach komplett unreflektiert irgendwie nach Deutschland rübergenommen. Und da merkst du auch, dass gewisse Talking Points so ein bisschen auch modisch werden. Aber da muss man halt auch reflektiert mal irgendwie rangehen. Und du merkst halt auch in den Staaten, das ist in meinen Augen auch irgendwie ein Thema, wo ich nicht so ganz nachvollziehen kann, wie das motiviert ist, aber wo du halt merkst, dass irgendwie im Rahmen der Städte, in denen da irgendwie dann gewisse Polizeipräsenz auch runtergefahren wird, gezielt, dann gleichzeitig irgendwie gewisse Auflagen auf einer judikativen Ebene gleichzeitig stattfinden, wo du auf einmal Leute hast, die dann irgendwie anfangen, Dinge zu klauen und am selben Tag direkt wieder auf der Straße landen und da weiter rumrennen können, wo da merkst du, da gibt es irgendwie so viele Stellen, an denen das Ganze gleichzeitig irgendwie sabotiert wird, dass das ganze Ding da zusammenbricht. So.
Wo meinst du jetzt in?
Das ist in gewissen, gerade in amerikanischen Großstädten, das merkst du, in New York, hörst du viel von Los Angeles, und da merkst du, dass da irgendwie so keinerlei Regulation mehr drin ist, eben weil es direkt an 15 Stellen gleichzeitig auseinandergebaut wird und einfach merkst, das ist aber auch nicht einfach nur, da wird die Polizei rausgezogen, sondern passieren 17 Sachen gleichzeitig. Nur prinzipiell ist es halt wichtig zu verstehen, dass für gewisse Sachen, es ist, glaube ich, wichtig, dass man da nicht unreflektiert an dieses Thema rangeht und einfach nur mitgerüllt, was irgendwie die Meute schreit. Ne? Ja, von wegen wie Polizei runter, ACAB, wie auch immer, so Geschichten, ist immer eine Sache, wo man reflektierter rangehen soll, weil das sind einfach nur, also das sind Parolen, die man mitschreien kann. Ja. Da ist kein nuancierter Blick drauf. Und dann muss man halt immer da gucken, okay, wie stelle ich mir das für hier vor? Wie sollte das hier aussehen? Sollte es das geben, ist immer auch eine Frage, wo man drüber reflektieren kann. Aber eben da Talking Points anderer Leute blind zu übernehmen, ist immer saugefährlich in meinen Augen. Weil da gehe ich immer mit einer Bewegung mit. Ich weiß auch nicht so richtig, wenn ich mich da einfach in eine Bewegung reinhänge, vertritt die wirklich tatsächlich meine Meinungen? Und da kommen da in meinen Augen ganz gefährliche Sachen bei rum. Ja. So, und da denke ich mir einfach, ne, um das ganze Thema so da so ein bisschen zusammenzuziehen, ich finde, das ist so fern von dem, was man teilweise in anderen Ländern beobachtet, dass ich sagen würde, man hat es hier prinzipiell immer noch verhältnismäßig gut. Und da sehe ich halt immer, es verhältnismäßig gut zu haben, heißt nicht, dass es gut ist, wie es ist. Es heißt einfach nur, es gibt schlimmere Fälle für irgendwas, man sollte trotzdem immer darüber reflektieren, gerade bei so wichtigen Funktionen, wie die Polizei in der Exekutive es übernimmt. Wie sieht das aus? Sind wir damit zufrieden? Und vor allem muss man auch verstehen, welche in meinen Augen politische Pflicht man als einzelnes Mitglied einer Gesellschaft trägt. Die Pflicht, mich selber zu bilden, reflektiert an dieses Thema ranzugehen und zu verstehen, welche Verantwortung meine Aussagen in so einem Kontext eigentlich bedeuten. Und ich habe das viel zu oft mitbekommen, dass ich merke, dass du hörst irgendwie den Nachrichten ein paar Punkte. Du gehst auf irgendeine Veranstaltung, eine Party und du hörst abends, du kannst genau sagen, wie die 5 Talking Points sein werden, die in dem Abend kommen. Da ist keine Reflexion über das Thema. Auf einmal werden Sachen nachgesprochen, bei denen du merkst, wenn du das Ding zu Ende durchdenkst, dann sind hier ganz, ganz gefährliche Konsequenzen für uns als Bevölkerung mit dran. Deswegen würde ich da immer sagen, bleibt da bitte reflektiert, was sowas angeht. Sprecht so einen Scheiß bitte nicht einfach nur blind nach, weil wenn ihr nicht versteht, was die langfristigen Konsequenzen davon sein können. Und vor allem gerade auf einer politischen Ebene, bitte trefft niemals Entscheidungen aufgrund von Angst. Das ist ganz, ganz, ganz gefährlich. Da muss es eine gewisse Verantwortung geben. Man muss das reflektieren. Und da muss man schauen, okay, gerade in dem Beispiel, was bedeutet das, wenn ich da etwas einfordere? Und ich glaube, dass die ganzen Stimmen in dem Raum, die jetzt gerade irgendwie eine gewaltsamere Durchsetzung von Recht und Ordnung fordern, die fordern da die gewaltsame Durchsetzung von etwas, was sie eventuell nicht ganz verstehen und das auf eine Art und Weise, bei der sie nicht verstehen, wie sie das später selbst betreffen kann. Und das ist, glaube ich, das Thema, was ich da ganz gerne irgendwie so, ja, das ist so mein Fazit für die ganze Geschichte.
Ja, ich würde sagen, da sind wir auch durch für heute, wa?
Message klar rübergeschickt, finde ich.
Ja, auf jeden Fall. Genau, jetzt müssen wir überlegen, wie wir die Folge nennen. Professionelles Handeln, Verantwortung im Beruf.
Demokratische Verantwortung oder wie sowas.
Für alle, genau. Okay, Lieben. Ich würde sagen, passt auf euch auf. Bleibt gesund und
bis zum nächsten Mal.